Herzlich willkommen zum Abschlussgottesdienst der Allianz Gebetswoche. Der barmherzige Vater oder die Geschichte von den verlorenen Söhnen. So könnte man sie wohl nennen, die allerschönste Geschichte, die Jesus Christus erzählt hat. Gott ist nicht der große Übervater, der Kontrolleur unseres Lebens. Er ist der, der mit großer Traurigkeit und großer Hoffnung uns Menschen freigibt und gehen lässt, wenn wir uns von ihm abwenden. Und er ist der, der völlig aus dem Häuschen ist, wenn seine verlorenen Töchter und Söhne ihrer Sehnsucht nach dem Vater nachgehen und heimkehren. Ich denke, er wartet nicht hinter einer verschlossenen Tür, sondern er sitzt hinter der Gardine und weint sich seine Augen aus, bis sie endlich zurückkehren und am Horizont, am Ende des Feldweges erkennbar werden und nach Hause kommen. Und sobald er sie sieht, bleibt er nicht sitzen, sondern springt auf mit seinen Pantoffeln, läuft heraus auf den Feldweg, ihnen entgegen und umarmt sie ihn. Und kann es nicht fassen, ja. Und kann sich nicht satt sehen an diesem verstrubbelten und verlausten Streuner. Seine Freude ist so groß, dass er eine Fete feiert, dass er den Tisch decken lässt, dass er das beste Kalb holt, gibt Kalbsbraten mit Minzsoße und den edelsten Tropfen, den sein Keller hergibt. Die Freude springt auf die Hausgemeinschaft über, nur einer bleibt stumm. Der verzieht keine Miene. Der ist sauer, stocksauer auf seinen Bruder, dass der sich damals so aus der Verantwortung stahl und ihn auch im Stich ließ. Aber noch mehr ist er sauer auf seinen Vater. Mir hast du nie so ein rauschendes Fest bereitet. Und nun wendet er sich der Vater seinem Großen zu. Und das ist das Thema unseres heutigen Abschlussgottesdienstes. Und Christoph Neumann wird gleich die Predigt dazu halten. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. So feiern wir diesen Abschlussgottesdienst im Namen des Vaters, in seinem Angesicht, der uns, seine Töchter und Söhne, zu sich ruft. Und wir feiern im Namen des Sohnes Jesus Christus, der uns zur Umkehr ruft, auch uns, den Verlorenen, Daheimgebliebenen. Und wir feiern im Namen des Heiligen Geistes, der uns eine Gemeinde sein lässt, der uns eint in dieser Zuversicht, dass dieser Vater wirklich barmherzig ist. Lasst uns gemeinsam singen das erste gemeinsame Lied. Es ist alles angeschlagen. Schau nur, meine Tochter, schau nur, mein Sohn, die wunderschön gedeckte Tafel. Dein Bruder ist wieder zurück. Lässt dich das kalt? Wir haben Grund zum Feiern. Setz dich doch. Hier ist dein Platz. Wir haben ihn extra für dich freigehalten. Mach dich frisch und genieße die Gaben. Und vor allem sei fröhlich. Du solltest aber fröhlich sein und guten Mutes. Liebe Allianz aus Hema, Östrich, Mittel-, Ober- und Mittelgrüne und Untergrüne, gibt's alles gar nicht, ne? Aber Untergrüne. Aus Letmate, glaube ich, ist jemand aus Letmate da, oder habe ich das falsch im Blick? Ist Letmate auch dabei? Nein, das ist zu weit entfernt. Doch, jemand ist aus Letmate dabei. Liebe Allianzmitglieder, habe ich einige Orte vergessen? Was fehlt denn noch? Alle genannt, Iserlohn noch, ne? Iserlohn sind auch welche da, zumindest der Posaunenchor, aber heute gemischt. Wunderbar, dass wir da auch etwas von Allianz erleben dürfen. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, so übersetzt Luther. Nicht mit heruntergezogenen Mundwinkeln, du mit deiner Miesepetrigkeit. Du solltest doch mitfeiern. Du siehst immer nur das Haar in der Suppe. Dir gilt die Lesung aus dem Lukasevangelium. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet? Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Amen. Wir wollen nun eine erste Phase des Gebetes miteinander haben und wir wollen einsteigen mit Dank. Einige haben Gebete vorbereitet, mit denen wir das, was uns so auf der Seele liegt, was uns selber geholfen hat, rauszukommen aus dieser Miesepetrigkeit in die Freude des Glaubens, die Freude daran, dass Gott immer noch sucht und Menschen gewinnt, auch wenn wir nicht sofort sehen, dass sie diesen großen Schritt zum Glauben tun, aber doch, dass sie mit an der Tafel sitzen. Lasst uns am Anfang miteinander danken. Ich bitte nun alle, die etwas vorbereitet haben, diese Gebete mit vorzutragen. Ich denke, dass wir im Sitzen miteinander beten können, zumindest in dieser Phase, und die Gebete miteinander teilen.
Lieber Vater im Himmel, du lädst uns an deinen Tisch. Du suchst unsere Gemeinschaft. Du beschenkst uns reich. Dafür danken wir dir von Herzen. Du gibst uns auch die Möglichkeit und die Mittel, andere an deinen Tisch einzuladen, privat und auch in unseren Gemeinden. Wir danken dir für die Menschen, die das besonders auf dem Herzen haben und uns Vorbild und Ermutigung sind. Danke für die Arbeit unseres Sozialzentrums Lichtblick, für den Mittagstisch Iswas im Lutherhaus, für das Weihnachtsessen am 24.12. mit 120 Gästen, für den Alpha-Kurs, der jetzt wieder etwa 80 Personen verschiedener Nationalitäten zum Abendessen und zum Glaubensgespräch zusammenführt. Herr, du bewirkst etwas in ihren Herzen. Du bist es, der sie einlädt durch uns, weil du ihr Leben heilen willst. Das ist dein Geschenk und dein Auftrag an uns. Dir gebührt Dank und Ehre. Amen.
Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine großartige, liebevolle Einladung an deinen Tisch, den Tisch deines Heils. Danke, dass das auch heute gilt. Danke, dass du auch uns eingeladen hast. Danke, dass deine Einladung auch heute weitergegeben werden kann, weltweit, so vielfältig und so weitreichend wie noch nie. Danke, dass wir erleben dürfen, wie auch Regionen von deinem Wort erreicht werden, die bisher verschlossen waren. Herr, wir klagen dir die schreckliche Situation der Menschen im Nahen Osten, das vielfältige Leid. Aber wir danken dir zugleich, dass du dort Aufbrüche schenkst. Wir danken dir für geistliche Aufbrüche unter Menschen im Irak und im Iran. Wir danken dir, dass mitten in dem Elend und dem Leid und der Gesellschaft, die mit Hass erfüllt ist, du Menschen wach machst für deine Liebe und für die Liebe deiner Christen, die sie ausstrahlen. Und wir danken dir, dass Menschen zu uns kommen aus diesen Gebieten und dass wir ihnen mit Anteil geben dürfen an deinem Tisch, an deiner Einladung. Danken dir für alle Begegnungen, die du schenkst in unseren Gemeinden und darüber hinaus. Danke für das Evangelium, das Menschen ganz neu ergreifen können. Herr, du tust Großes. Wir wollen dich preisen, dass dein Wort auch heute sich als wirksam erweist. Amen.
Jesus Christus, wir danken dir, dass du immer noch unterwegs bist, um Menschen in deine Nachfolge zu rufen und in die Arme des Vaters zurückzulieben. Wir danken dir, dass du Ausschau hältst nach ihnen und dass du ihnen nachgehst, wie der gute Hirte, der das eine verlorene Schaf sucht. Wir danken dir, dass deine Liebe so groß ist und dass sie über unsere Kapazitäten und über unsere Liebe hinausgeht. Wir danken dir, dass du auch da unterwegs bist, wo wir gar nicht hinreichen. Und dass du Menschen zu dir rufst, die ja vielleicht in unseren Gemeinden und Kirchen gar kein Platzrecht finden würden. Aber wir bitten dich auch, dass du auch uns neu ansteckst, dass du unsere Herzen neu belebst und mit deiner Liebe füllst, dass wir mit deinem Herzen und mit deinen Augen die Menschen sehen und ja ihnen auch etwas von deiner Liebe weitergeben. Lass uns Menschen sein, die nicht ja Stolpersteine sind, die nicht Hindernisse sind auf dem Weg zu dir, sondern Menschen, die Wegweiser sind. Danke, dass du uns dafür ganz viel Möglichkeiten schenkst und wir bitten dich, dass du uns hilfst, sie zu nutzen. Danke für deine große Liebe. Danke, dass wir an deinem Tisch sitzen dürfen, aber dass da noch ganz viele Plätze frei sind. Amen.
Wir lassen diese Gebete noch nachklingen, indem wir jetzt eine Musik hören von Hans Stricker, die er uns vorträgt. Und ich denke, das, was er ausgewählt hat, hat etwas von dieser Fröhlichkeit und dem Tanz und dem Singen dieser Freude des Vaters über die Heimkehrenden. Ich denke, dass unsere Gebete, die wir gerade gesprochen haben, jetzt noch etwas nachklingen und vielleicht können wir das auch so tun, dass wir mit Freude weiterbeten in der Stille.
So etwas wie die Titelmusik zu meiner Predigt. Ich gehe nämlich gerne ins Kino. Meist mit meiner Frau. Meist suchen wir uns ein Programmkino aus, wo nicht so Mainstream-Filme laufen. Und ich liebe es, Dramen mir anzuschauen. Ich erfahre gerne Geschichten, in denen Menschen, Filmprotagonisten, vielleicht auch mal der Antagonist, sich verändern, in eine Krise kommen, durch diese Krise geläutert werden, ja, und dann kommt am Schluss das Happy End. Und dann sitze ich im Kinosessel und freue mich über das schöne Ende. Und manchmal setzen wir uns dann noch in ein Restaurant und trinken noch ein Gläschen Rotwein. Schöner Abend. Aber es gibt auch andere Filme. Es gibt auch Filme, da sitze ich im Kinosessel und der Abspann läuft und die Musik klingt aus und ich frage mich, was war das denn? Was soll ich denn damit anfangen? Was war das denn für ein Schluss? Bis ich entdeckt habe, auch ein solcher Schluss kann Sinn machen. Vielleicht möchte mir ja der Drehbuchautor oder der Regisseur sagen, lieber Kinobesucher, du wünschst dir, dass ich die Geschichte jetzt zu Ende erzähle. Du wünschst dir jetzt ein Happy End. Aber diesmal mache ich das nicht. Diesmal erzähle ich die Geschichte nicht zu Ende. Diesmal bist du dran, lieber Theaterbesucher oder Kinobesucher. Schreib du die Geschichte zu Ende. Erzähl du sie zu Ende. Liebe Schwestern und Brüder, das Familiendrama von Lukas 15, er ist ein solches Drama. Es endet nämlich mit einem solchen offenen Schluss. Und mir scheint, Jesus, der Autor dieses Dramas, und Lukas, der gebildete Regisseur, der dieses Drama sprachlich aufführt, die beiden, sie wollen uns sagen, heute Nachmittag vielleicht sagen, erzählt ihr, schreibt ihr diese Geschichte zu Ende, schreibt sie so zu Ende, dass daraus ein Happy End wird. Lassen Sie uns nun dieses Drama anschauen. Es hat, wie sollte es anders sein, 3 Akte. Erster Akt, die Vorgeschichte. In der Regel wird die Vorgeschichte in den ersten 3 Minuten erzählt und sie ist deshalb wichtig, weil sie nämlich den Konflikt, der in einem Drama auftaucht, erklärbar macht. Lukas, unser Regisseur, er gebraucht ein Wortspiel, in dem er die Vorgeschichte erzählt. In Vers 25 heißt es, ich übersetze mal wörtlich, es war aber sein Sohn der Presbyter auf dem Acker. Presbyterus, das ist der Älteste. Nun, wir haben von 2 Söhnen gehört, davon ist einer der Ältere. Ist klar, dass der Ältere zugleich auch der Älteste ist. Aber der Älteste hat noch eine andere Bedeutung. Und vielleicht sind heute Nachmittag hier auch Presbyter und Presbyterinnen gegenwärtig und sitzen in den Reihen. Wir meinen hier ein Amt, das Amt des Ältesten. In Freikirchen, in freien evangelischen Gemeinden und bei Baptisten reden wir nicht vom Presbyterium, sondern vom Ältestenkreis. Das Amt des Ältesten hat eine lange Geschichte. Diese Geschichte geht zurück bis nach Mose. Mose, der Mann, der sehr viel Arbeit hatte. Und eines Tages wurde ihm die Arbeit zu viel. Und dann sagte sein Schwiegervater Jethro, Mose, das schaffst du nicht. Du gehst kaputt dabei. Such dir Leute, die dir helfen. Und so setzte Mose Älteste ein. Es ist interessant, dass die Peshitta, also die Rückübersetzung des Neuen Testaments ins Ostaramäische bzw. Hebräische, dieses Wortspiel von Lukas nicht mitmacht. Vielleicht, weil es nicht mitspielen möchte. Es heißt dort in der Peshitta, Beno HaGadol, das heißt, sein Sohn der Große. So sagen wir auch zu unseren Kindern, zu den Ältesten. Das ist der Große oder das ist die Große. Und wir meinen damit der oder die, deren Kerbe an der Küchentür ganz oben ist, weil sie am größten gewachsen sind. Lukas aber will sagen, der ältere Sohn im Gleichnis, nein, er ist nicht der Große, sondern er ist der, der eine lange Vorgeschichte hat und der an dieser Vorgeschichte trägt. Viele von uns, die wir heute hier zusammengekommen sind, sind ältere Geschwister, vielleicht auch Älteste. Und auch wir haben ja mit unseren Gemeinden eine Vorgeschichte. Eine Geschichte, die oft eher Last als Lust ist und die dazu führen kann, dass das Fest des Glaubens nicht stattfindet. Es ist diese Vorgeschichte des Presbytersohnes, die so weit zurückgeht, die zu der Krise führt, die sich da vor dem Festsaal abzeichnet. Und oft ist es ja auch, liebe Geschwister, die Vorgeschichte unserer Gemeinden, die zu Krisen in unseren Gemeinden führen. Und damit sind wir beim zweiten Akt, die Krise. Die Krise im Familiendrama von Lukas 15, sie ereignet sich draußen auf dem Feldweg, also zwischen dem Acker und dem Festsaal. Dort, wo sich der müde Sohn und der feiernde Vater treffen. Dort findet ein kurzer Dialog statt. Ein Dialog in Rede und Widerrede. Schauen wir uns diesen Dialog ein wenig an. So viele Jahre diene ich dir und habe dir immer gehorcht und du hast mir nie ein gemästetes Kalb oder einen Bock gegeben, damit ich feiern kann. Hier redet ein Knecht, einer, der dient. Einer, der gehorcht, einer, der immer erst fragen muss. Was ist dir eigentlich geschehen? Der Presbytersohn, er hat den Blick verloren für die wahren Verhältnisse im Unternehmen. Er ist blind geworden für die wahre Position, in der er sich befindet. Deshalb zeigt ihm sein Vater in seiner Antwort die wahren Verhältnisse auf, um ihm die Augen, beide Augen zu öffnen. Erstens, der Vater sagt, Junge, er sagt nicht Sohn, Lukas gebraucht das Wort Junge, Kind. Was mein ist, ist doch auch dein. Was fragst du mich, dass ich dir ein Fest vorbereiten soll? Eben noch hast du einen Knecht herbeigepfiffen und hast gesagt, guck doch mal, gib mir doch mal Bericht, was da los ist. Und jetzt fragst du mich, ich solle dir ein Fest vorbereiten? Warum nimmst du nicht, was dir zusteht? Es ist dein. Ich mische mich nicht in deine Arbeit ein. Ich glaube, wir kennen das, wenn ein Unternehmen einen Juniorchef und einen Seniorchef hat. Und der Seniorchef hat das Unternehmen dem Juniorchef übergeben. Dann läuft alles gut, wenn sich der Seniorchef nicht ständig einmischt. Wenn er den Juniorchef machen lässt. Vielleicht mit Rat und Tat dabei steht, aber er wird sich nicht einmischen, sonst wird es schwierig. Und noch ein zweites. Der Vater versucht, dem Sohn das andere Auge zu öffnen. Junge, sagt er, du bist alle Zeit bei mir. In der Regel wird dieser Satz so verstanden, als wolle der Vater sagen, oh, was willst du denn feiern, du hast doch mich. Könnte es sein, dass dieser Satz anders zu verstehen ist? Ich möchte an dieser Stelle von einer jungen Frau erzählen. Und wenn es sich hier um eine Frau handelt, dann könnte ja der Presbytersohn auch eine Presbytertochter sein. Diese junge Frau, Mitte 20, erzählt in einem Gottesdienst aus ihrem Leben, sie gibt ein Zeugnis in einem Gottesdienst. Sie erzählt davon, dass sie ein Studium begonnen hat und kurz nach dem Studium ein Burnout bekommt, Studium abbrechen muss. Und sie, die aus einer engagierten Familie kommt, beschließt, die Mitarbeit aufzugeben, beschließt, nicht mehr zum Gottesdienst zu gehen. Und sie sagt zu Gott, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Und sie sagt es deshalb, weil sie sagt, mein Christsein, mein ganzes Leben als Kind Gottes bestand darin, in die Beziehung zu meinem Vater zu investieren. Zum Glück, sagt sie, hatte ich eine Freundin, die mich in dieser Krise begleitet hat. Und diese Freundin hat mir in dieser Zeit deutlich gemacht, sie hat mir die Augen geöffnet, hör mal, es ist ganz anders. Ein Kind Gottes zu sein, heißt nicht, in die Beziehung zum Vater zu investieren. Es ist genau umgekehrt. Ein Kind Gottes zu sein, heißt, zu erkennen, dass der Vater im Himmel unendlich viel investiert in jeden seiner Leute. Die Beziehung zu jedem seiner Leute. Und dann, so sagt diese Frau im Gottesdienst, ab da konnte ich wieder fröhlich sein, konnte ich wieder fröhlich als ein Christenmensch leben. Könnte es sein, dass der Satz, du bist immer bei mir, ein Sehnsuchtssatz Gottes ist? Dass der Vater damit meint, ich bin in Gedanken immer bei dir? Ich bin in Gedanken so bei dir, wie ich bei deinem jüngeren Bruder war, als ich sehnsüchtig aus dem Fenster schaute und wartete, bis er der Ferne endlich wieder nahe kam. So bin ich in meinem Herzen, bist du immer bei mir, bin ich dir nahe und überlege und sehne mich danach zu erkennen, dass es mir nicht um deine Arbeit geht, sondern um dich selbst, weil ich dich liebe. Könnte es sein, liebe Schwestern und Brüder, dass es solche Verhältnisse auch heute gibt? Könnte es sein, dass man als Pastor jahrelang im Gemeindehaus wohnt, sein Büro direkt neben dem Gottesdienstraum hat? Dass man als Pfarrer im Pfarrhaus neben der Kirche wohnt? Als Mitarbeiterin und Mitarbeiter immer wieder ins Lutherhaus geht oder ins Paul-Schneider-Haus? Oder man als Mitarbeiter und Mitarbeiterin in einer FEG, in einer Baptistengemeinde, in einer Methodistenkirche oder im CVM oder in der katholischen Kirche engagiert ist, im Haus des Vaters dient und arbeitet und man das Herz dieses Vaters nicht mehr kennt, weit weg vom Herzen dieses Vaters ist? Könnte es sein, dass heute Nachmittag ein Sehnsuchtswort des Vaters an uns ergeht? Nun, wohin möchte uns dieses Sehnsuchtswort des Vaters führen? Damit sind wir beim dritten Akt, das Fest. Die beiden Hauptfiguren in unserem Drama, sie treffen sich, wie gesagt, draußen, möglicherweise in der Nacht, weil das Fest schon begonnen hat, zwischen dem Acker und dem Festsaal. Und Lukas lässt uns den Festsaal von Ferne betrachten. Durch zwei Fenster können wir hineinschauen. Diese zwei Fenster sind zwei Begriffe, die Lukas gebraucht. Der erste Begriff, Luther hat ihn mit Singen oder mit Musik übersetzt. Hier steht im Griechischen das Wort Symphonias. Symphonias, das ist nicht einfach nur Musik. Symphonias, das ist auch nicht ein musikalisches Format wie die Symphonie von Beethoven oder einem anderen Komponisten. Symphonias, das heißt im ursprünglichen Sinne des Wortes Zusammenklang, Übereinstimmung, Harmonie. Und wer schon einmal eine Harmonielehre gelesen hat, der weiß, es geht in einer Harmonielehre nicht um einen bestimmten Musikstil. Deshalb ist es wunderschön, dass wir heute hier den Posaunenchor und Saxophon haben. Es geht in der Symphonie des Glaubens nicht darum, einen bestimmten Musikstil zu favorisieren. Die Symphonie des Glaubens kann in Jazz und Pop, in Lobpreismusik und Gregorianik erklingen. Das zweite Wort hat Luther mit Reigen oder Tanzen übersetzt. Da steht im Griechischen das Wort Choros. Wir haben heute Nachmittag hier auch einen Choros, einen Posaunenchoros. Allerdings der Chor der Antike, das war nicht ein Posaunenchor oder ein Gospelchor, sondern der Chor der Antike, das waren Leute, die sangen, die tanzten, ja, die auch sprachen. Wir würden heute eher sagen Ensemble. In der Antike gab es einen Terminus technicus, einen Spezialbegriff, das hieß Choron Aitein, zu Deutsch die Bitte um Gewährung eines Ensembles. Wenn ein antiker Schriftsteller wie Aischylos oder Sophokles ein Drama geschrieben hat und er wollte es aufführen, dann suchte er ein Amphitheater und dann musste er zu den Verantwortlichen der Polis gehen mit der Bitte um Gewährung eines Ensembles. Ich denke, wir erkennen, was Lukas, der Regisseur, uns sagen möchte. Es reicht nicht, wenn der Posaunenchoros da ist. Das Ensemble ist noch nicht komplettiert. Der Vater ist noch auf der Suche. Die Bitte um Gewährung, dass das Ensemble komplett wird. Draußen vor dem Festsaal, dorthin geht der Vater. Übrigens auch etwas Unmögliches für einen Patriarchen im Orient, aus dem Fest hinauszugehen und zu betteln beim Sohn. Um Gewährung eines kompletten Ensembles. Wie kann diese Bitte erfüllt werden, vielleicht auch heute hier? Ich denke an ein älteres Ehepaar einer meiner Gemeinde. Sie waren viele Jahre verheiratet, die Kinder waren groß und es waren große Freunde Israels. Wenn immer es die Haushaltskasse ermöglichte, fuhren sie nach Israel, manchmal einmal im Jahr. Eines Tages besuchte ich sie und setzte mich ins Wohnzimmer hin, da sagt die Frau, Bruder Neumann, in diesem Jahr ist etwas ganz Besonderes passiert. In diesem Jahr hat mein Mann zum ersten Mal getanzt. Oh, sage ich, das müssen Sie mir erzählen. Ja, sagt sie, das ist noch nicht alles. Er hat mit Männern getanzt. Oh, ich sage, das müssen Sie mir jetzt aber erklären. Und dann sagt sie, ja, als wir in diesem Jahr in Israel waren, da sind wir in der Synagoge gewesen und da haben die Juden ein Fest gefeiert. Das Fest Simchat Torah. Das Fest der Freude an der Torah. Und in diesem Fest haben die Juden die Torah wie ein Baby in die Hand genommen und die Männer, die Jungen und die Alten, sie haben gehüpft und getanzt wie die Kinder. Und mein Mann auch. Und dann sagt die Frau, ich wünschte, er würde jetzt auch mit mir tanzen. Heute ergeht die Torah, die Weisung zum Leben von ganz oben, die Torah Gottes, du solltest aber fröhlich sein. Wird der Reigen der Bündnistreue Gottes, der Tanz der Gnade stattfinden? Amen.
wird das Fest stattfinden. Vielleicht sind in uns einige Wünsche, Sehnsüchte, Gebete aufgestiegen, vielleicht auch konkrete Personen, für die wir jetzt vielleicht beten wollen. Wir haben Zettel und Stifte vorbereitet und wir laden sie jetzt ein in einer Zeit, die begleitet wird noch einmal von Hans Stricker mit Flötenmusik, das zu notieren, was Ihnen persönlich unter den Nägeln brennt, wo Sie denken, ja, dieses Fest, so wünsche ich es mir, das wäre mir wichtig, das möchte ich als Fürbitte vor Gott bringen. Gerne auch persönliche Dinge, dann aber vielleicht so, dass wir es auch vorlesen können. Wir werden gleich die Karten einsammeln und einige wenige vorlesen. Die anderen wird Gott sicherlich auch mithören und mitwissen. Aber vielleicht ist es gut für uns, das mal zu notieren. Ich lade Sie ein, das nun zu tun. Wenn nicht, können Sie auch in der Stille beten und meditieren. Wir nehmen uns jetzt einige Minuten Zeit, das zu schreiben und wir sammeln es zwischendurch ein und lesen es dann gleich vor. Herr, wir bringen jetzt diese Gebete vor dich. Höre du unser Gebet. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Es ist meine Bitte, dass ich dazu beitrage, dass Menschen bei dir Glück suchen und finden.
Gott, ich danke dir für mein Leben und dass du täglich an meiner Seite bist.
Herr, wir bitten dich darum, dass der soziale Frieden in unserem Land gewahrt bleibt und Ausländer und Deutsche einander achten und respektieren.
Vater, ich bitte um Versöhnung für die Menschen, die sich fremd geworden sind. Lass uns erkennen, wer der andere ist, wie ihn Gott gemeint hat. Schenke du Versöhnung zwischen den Völkern und Volksgruppen, dass Vorurteile besiegt werden, Verständnis und Frieden sich ausbreiten.
Herr, ich bitte dich, dass meine Töchter bei dir Heilung erfahren. Ich wünsche mir, dass die Flüchtlinge Jesus kennenlernen.
Herr, ich bitte um Versöhnung und Heilung für einige Familien, wo Streit und Trennung herrschen.
Lass uns entdecken, wie viel Freude uns geschenkt wird, wenn wir gemeinsam an der Vorbereitung des großen Festes mitarbeiten, zu dem du uns einlädst.
Ich bete, dass Jesus wieder der Erlöser und Heiland und Herr der Gemeinden sein kann und unseres ganzen Volkes, dass er wieder auf den Thron unserer Herzen sitzen darf.
Himmlischer Vater, ich bitte dich um Frieden in der Welt, aber auch um Frieden im Miteinander, in den Gemeinden und in den Familien.
Herr, eine ungewisse Zukunft liegt vor mir. Ich weiß nicht, ob ich meinen Job behalte. Zeige du mir den Weg und schenke mir Ruhe und Kraft. Hab Dank für die Menschen, die diesen Weg begleiten.
Und danke, dass du auch all die anderen Gebete, die wir nicht gelesen haben, hörst und dass du darauf antworten wirst. Amen. Wir teilen das Brot, wir teilen aber jetzt auch einige Gedanken, die uns wichtig sind, vielleicht Projekte, Aufgaben, die wir sehen, Herausforderungen. Und ich bitte die, die etwas vorbereitet haben, nach vorne zu kommen. Wir wollen ganz kurz vorstellen, was Gebetsanliegen sein könnten, die wir jetzt miteinander noch vor Gott bringen. Ich lade Sie gleich ein, in Gruppen zu beten. Das heißt, dass wir uns vielleicht zueinander setzen, zu zweit oder zu dritt. Oder dass wir hier vorne einen Kreis bilden von 6, 7 Personen oder hier. Da gibt es dann Einzelne, die sich dazustellen. Trauen Sie sich bitte, aus den Reihen gleich herauszutreten und miteinander ins Gebet zu gehen und die Anliegen, die wir jetzt nennen, noch einmal aufzunehmen, aber sicher auch eigene. Niemand ist gezwungen, gleich aufzustehen. Wenn Sie mögen, können Sie auch gerne sitzen bleiben und im Sitzen in der Stille beten. Aber vielleicht haben Sie ja Freude dazu, sich auch mit Leuten mal zusammenzustellen, die Sie nicht kennen und wir so ein wenig auch von der Allianz spüren. Jetzt bitte ich die nach vorne zu kommen, die eine kleine Information vorbereitet haben, die uns anregen soll, konkret jetzt in die Fürbitte zu gehen. Ich möchte kurz beginnen. In unserer Gemeinde stehen wieder Konfirmandenfreizeiten an. Meine Kollegen fahren mit den Konfirmanden, ich fahre mit dem Jugendreferenten, mit den Katechumenen. Und so ist es wahrscheinlich in jeder Gemeinde so, dass wir diese Herausforderung, die jungen Leute zu begleiten, ihnen den Glauben vorzuleben, als ganz große Chance sehen, eine einmalige Gelegenheit, junge Leute zu prägen. Das wollen wir auch in der Fürbitte immer wieder begleiten. Ich bitte darum, dass Sie die jungen Leute in den Gemeinden nicht aus dem Gebet herauslassen, sondern an sie denken, konkret auch für die Mitarbeiter beten und die ganze Freizeitgestaltung, aber auch die einzelnen Gruppenstunden unter Gottes Schutz stellen und darum bitten, dass Gott uns gesund wiederkommen lässt, aber dass er uns auch hilft, miteinander über den Glauben so ins Gespräch zu kommen, dass etwas von dieser Freude, die wir hier miteinander geteilt haben oder auch in den Blick genommen haben, deutlich wird. Glaube ist etwas sehr Fröhliches.
Der Tisch ist ein ganz gutes Symbol für das Anliegen, was ich habe. Es heißt Überraschungskirche und ist etwas, was darauf zielt, dass wir gerade Familien erreichen wollen, die so nicht viel Berührungspunkte bislang mit Gemeinde haben. In dieser Überraschungskirche, die wir an einem Freitagnachmittag immer feiern, einmal im Monat, spielt der Tisch eine wichtige Rolle. Dort geht es um kreative Zeit miteinander, um einen Mini-Gottesdienst, der wirklich mini ist von der Länge, aber hoffentlich tief von der Aussage, und das Miteinander feiern und essen. Liebevoll vorbereitet teilen wir dort etwas und erleben so Gemeinschaft und wünschen uns und hoffen und beten, dass das ein Ort ist, wo Menschen wirklich mit dieser Vaterliebe in Berührung kommen. So erleben wir es, da wächst etwas und das ist uns ein Anliegen, dass das auch auf die Gemeinde sich auswirkt und vielleicht auch Modell für andere Gemeinden sein kann.
Ich möchte Ihnen gern ein Projekt vorstellen, das unser Hilfswerk Kirche im Osten finanziell unterstützt. Neben unseren sozialen Aufgabenfeldern, wie zum Beispiel der Aktion Babuschka, ist es uns ein Anliegen, die russischen Pastoren in ihrem seelsorgerlichen und missionarischen Dienst zu unterstützen. Wir helfen ihren Familien finanziell, weil die Pastoren kein richtiges Einkommen haben, oder geben etwas für evangelistische Einsätze. Nun haben die südrussischen Gemeinden vor ihrer Haustür eine neue Aufgabe vorgefunden, nämlich ihre Geschwister im Donbass, also in dem zerbombten ukrainischen Grenzgebiet. Diese befinden sich in einer sehr großen Notlage. Die Gemeinden sammeln humanitäre Hilfe und bringen sie in Privatautos über die Grenze. Und da gibt es eine Gruppe Menschen, die besonders Hilfe und Gebet brauchen. Das sind die Pastoren dieser ukrainischen Gemeinden, dass sie durchhalten und nicht weggehen müssen. Die Gemeinden brauchen ihre Hirten jetzt besonders. Aber die Hirten müssen auch von etwas leben können.
Ja, ich möchte eine Aktion vorstellen, die mir neulich per Post ins Haus geflattert ist. Und zwar geht es da um die Welcome Card. Das ist so eine kleine Karte wie ja im Scheckkartenformat. Eine Aktion von Evangeliumsrundfunk und Stiftung Christliche Medien. Und zwar ist die gedacht hauptsächlich für Flüchtlinge. Also eine Karte, die man den Flüchtlingen weitergeben kann. Hinten drauf ist so ein QR-Code, also dieser Strichcode in Quadratform, Sie kennen das wahrscheinlich. Das können also die Flüchtlinge dann sozusagen mit ihrem Handy einscannen und werden dann weitergeleitet zu einer App, die ja so die Grundlagen des christlichen Glaubens vorstellt, auch in 5 verschiedenen Sprachen. 2 kann ich nicht erkennen, ist glaube ich Arabisch und noch irgendwas anderes. Und auf jeden Fall, also dort werden in Videos, werden sie dann persönlich angesprochen, Roland Werner moderiert das und gibt das da weiter. Kann ich empfehlen. Diese Karten kann man dort auch bestellen beim ERF, um sie dann weiterzugeben. Es gibt auch ein Buch noch dazu, das kenne ich aber noch nicht.
Das sind Anregungen, die wir jetzt in das Gebet hineinnehmen können. Ich lade Sie ein, aufzustehen und hier in den Mitte zu kommen oder hier an der Seite, hier vorne oder hinten einen Kreis zu bilden. Ich stelle mich mal zum Posaunenchor. Vielleicht können die auch trotz der Instrumente, die Sie in der Hand haben, beten. Niemand ist gezwungen, ein Gebet zu sprechen, auch nicht laut. Aber wenn Sie mögen, stellen Sie sich jetzt zusammen. Es sind auch einige, die das mit begleiten. Der Sebastian Koch habe ich hinten gesehen, der Christoph Neumann sicherlich. Stellen Sie sich dazu. Suchen Sie sich jemanden, der vielleicht laut beten kann und möchte. Oder sonst stehen Sie einfach in der Stille und bringen Sie in der Stille Ihre Beten vor Gott. Sie mögen aber auch gerne sitzen bleiben. Fühlen Sie sich bitte nicht gedrängt. Aber vielleicht kommen wir so ein wenig zusammen. Wer jetzt Mut hat, bitte stehen Sie auf und kommen Sie zu uns. Wir werden diese Phase abschließen mit dem Vaterunser. Sie können sich auch in der Bank zueinander drehen, vor und hinten, wenn Sie mögen. Wir trauen uns mal. Herr, wir danken dir für alle Gebete, die du jetzt gehört hast, die wir noch beten. Auch unsere persönlichen Anliegen für unsere eigenen Familien. Für die Geschwister, die jetzt nicht hier sein können, die krank sind oder sonst verhindert. Danke, dass du all diese Anliegen schon längst kennst, aber es ist recht, dass wir dich darin ehren, dass du, der Vater, selber dafür sorgst, dass dein Reich der Freude sich ausbreitet. Und lass uns, die verlorenen, daheimgebliebenen, zu dieser Freude durchdringen, dass etwas geschieht, auch ohne uns und an uns vorbei, so manches Mal, aber dann auch, dass wir dabei sein dürfen bei diesem Fest, zu dem du uns einlädst. Wir wollen dich, Jesus Christus, gemeinsam ehren und das Gebet, das du uns gelehrt hast, gemeinsam beten. Ich bitte, dass wir uns dazu erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte, wieder Platz zu nehmen. Es gibt noch eine kurze Ankündigung.
Mir bleibt noch übrig, ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen. Allen, die an diesem Gottesdienst beteiligt waren, aber auch allen, die in der vergangenen Woche an den Abenden, an den Gebetsabenden, an den verschiedenen Stationen beteiligt waren. Herzlichen Dank an den Posaunenchor unter der Leitung von Hans-Peter Springer, an Hans-Heinrich Stricker mit dem Saxophon. Alle, die beteiligt waren an diesem Gottesdienst, ganz herzlichen Dank für ihre Mitarbeit. Dr. Thomas Knöppel und auch Gudrun Siebert, die eigentlich ja auch zur Leitung der Evangelischen Allianz Iserlohn-Hema gehören, sind beide heute verhindert. Gudrun Siebert ist krank geworden und Dr. Thomas Knöppel ist unterwegs auf Hochzeitsfahrt mit seiner Frau. Sie machen Hochzeitstag, das sei ihm gegönnt. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch nochmal herzlich erinnern an die nächste große Veranstaltung der Evangelischen Allianz Iserlohn-Hema am Himmelfahrtstag. Da werden wir wieder am Warendorfer Himmelfahrtstag uns treffen, unten im Warendorf um 11 Uhr. Und nun darf ich die Kollekte ansagen, die auch für die Belange der Deutschen Evangelischen Allianz bestimmt ist. Thank you. zum Segen erheben wir uns. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit uns allen. Amen. Nehmen Sie nochmal Platz, es gibt nämlich noch ein Nachspiel des Posaunenchores.